Ja, herzlich willkommen zum Live-Chat bei JetzTV. Wir hatten ein bisschen Startschwierigkeiten. Ich hoffe, es ist noch jemand da. Und ich hoffe, ihr könnt mich sehen. Wäre schön, ihr könnt mal kurz im Chat eine Notiz hinterlassen, ob alles läuft. Okay, danke, Devasetu. Wunderbar. Ja, dann warten wir noch mal einen kleinen Moment. Starten wir erstmal mit vorsichtigem Schweigen, bis genügend anwesend sind und die ersten Fragen auftauchen. Ja, schön, danke für die Hinweise, dass alles klappt. Ja, eine weitere Gelegenheit, sich selbst, wenn es denn auch die Wahrheit ist, treu zu sein. Viele Menschen sind alle möglichen treu, haben alle möglichen Ideen und Vorstellungen und Ausdrucksformen, denen sie treu sind, die aber sie selber und alle anderen unglücklich machen. Und das, was uns alle glücklich machen kann, auf der Ebene jenseits von den äußeren Aspekten, ist natürlich das, was wir wirklich sind, also die Wahrheit, die unveränderliche Qualität, die von niemandem getrennt ist, im Gegenteil, wir sie selber sind. Also du bist selber die Wahrheit. Und dann gilt es zu wissen, so wie sieht es dann aus für mich, diese Wahrheit, um ihr treu sein zu können. Es gilt zu erforschen, wer oder was diese Wahrheit ist oder wer oder was du bist. Und dann ergibt sich automatisch, dass du dich nicht verrätst. Die meisten Menschen sind sich nicht treu und versuchen ihr Verhalten, ihre Art zu sein, den anderen anzupassen, um bestimmte Zwecke zu erreichen. Das ist nicht produktiv, nicht sinnvoll. Denn das heißt, weißt du nicht, wie es ist, dir treu zu sein, wirst du dich immer verraten. Also ist ein Weg oder eine Öffnung bezüglich der Wahrheit zu wissen, inwieweit man sich selbst verrät. Und jeder tut das auf irgendeine Weise. Das ist natürlich ernüchternd, wenn man sich das vor Augen führt, dass das der Fall ist. Aber besser eine nüchterne Wahrheit als eine aufregende Lüge zu leben. Also ich heiße euch ganz herzlich willkommen, die Wahrheit zu leben. Also Wahrheit zu leben heißt nicht, dass man alles, was ich durch einen selber ausdrücken sollte, weil das jetzt das ist, was gerade passiert. Das ist zwar das höchste Teaching, dass man nach dem lebt, was gerade ist, aber wenn es etwas Schräges ist, dann heißt es nicht, dass man dem treu sein soll und das als seine Wahrheit verkauft und gegenüber anderen vertritt. Also unkontrolliert sich auszudrücken, ist das, was manche tun oder viele sogar. Aber das hat mit der Wahrheit nichts zu tun. die kannst du erst dann leben, wenn du dich weitestgehend reflektierst und weitestgehend heilst, weitestgehend Kontakt hast zu dem, was du bist. Und das, was du bist, braucht keine Heilung, ist immer schon perfekt. Aber solange du selber glaubst, dass du nicht die Wahrheit bist, wirst du immer das Gefühl haben, dass du nicht perfekt bist, im Gegenteil. Ein Defizit ausdrückst und immer danach suchst, das in irgendeiner Form zu überwinden. Aber ein gutes Leben besteht nicht daraus, irgendetwas Unangenehmes zu überwinden, sondern aus einer Qualität heraus zu leben. Daher lege ich euch die Wahrheit ans Herz. Okay, dann schauen wir mal. Patrick, du schreibst: Ramana vergleicht unser Leben mit einem Traum. Wenn ich morgens aufwache, erscheint mir aus dem Traum nichts mehr wichtig zu sein. Wie ist das im Vergleich dazu bei der Verwirklichung? Nun, es kann dir nur das Äußere nicht mehr wichtig sein, wenn dir dein Inneres wichtig ist oder wichtiger ist. Und das ist das, was deine Frage als Antwort bekommt. Das, was du selber bist, ist das, was dir am wichtigsten ist. Ohne dass du es zu deinem Wichtigsten machen musst. Verwirklichung heißt, dass das so ist und du nichts mehr dafür tun musst, dass es so ist. So, dann ist zwar die Welt nicht wichtig, aber du wirst sie trotzdem so erleben, dass du dich nicht so verhältst, als wäre sie dir nicht wichtig. Diese Idee haben ja auch viele, die sich mit dem Advaita auseinandersetzen und damit ziemlich naiv in Kontakt kommen und glauben: Ich weiß ja, es gibt nicht zwei, ich bin nur das eine und das andere ist alles ein Traum und ich kann mit dem Traum machen, was ich will. Das ist nicht so. Zum Glück ist es nicht so, dass man dann zu jemandem wird, der gnadenlos den Traum als Traum ansieht, sondern er wird in einer gewissen Weise ernst genommen, aber nicht wirklich. Aber so ernst, dass du dich nicht so verhältst, dass du über die Grenzen anderer gehst. Hallo Peterle, ich hätte auch eine Frage, sagst du. Geschieht für den scheinbaren Menschen nach der Absorption ins Absolute noch eine Entwicklung und eine Läuterung seiner Persönlichkeit? Ja, es ist immer so, dass es immer tiefer geht, egal wer wie weit verwirklicht ist. Es geht immer tiefer, es gibt immer neue Ebenen, die es noch zu entdecken gibt, an Wissen, Weisheit, Schönheit und Vertiefung der Stille oder der Ausstrahlung. Das hört nie auf, denn das Leben steht ja nicht still durch die Form. Es bewegt sich immer weiter und löst all das auf, was nicht das Leben selbst ist. Das ist, nennt man dann auch das Alter, das heißt die Energie unserer wahren Identität oder der Ewigkeit, die zerrt sozusagen an uns und lässt uns altern. Das kommt durch die Energie zustande, die ganze Zeit durch uns wirkt. So, jetzt ist natürlich nicht so, dass danach noch ein Verhalten ist, was man normalerweise nur bei einer falschen Identität, also bei einem scheinbaren Ich vorfindet, dass man so ein Verhalten noch an den Tag legt. Das ist nicht der Fall. Also sind das nur unwesentliche Aspekte, die sich noch ändern und primär das Energiesystem, Aber auch in der Psyche ändert sich noch etwas. Es taucht immer mehr Liebe auf, immer mehr Weichheit auf. Also es geht immer weiter. Keine Sorge, dass es langweilig wird. Hallo Udo, du fragst, nach welchen Kriterien sollte man seinen Wohnort aussuchen? Ist es zu schädlich, zum Beispiel schädlich, in der Nähe eines Friedhofs zu wohnen? Prinzipiell nicht. Natürlich könnte es sein, dass in dem Friedhof viele Menschen liegen, die eine schlechte Energie hatten. Das würde sich schon energetisch bemerkbar machen. Aber was natürlich der Fall ist, wenn Menschen sterben, ist, dass sich ja ein Großteil ihrer negativen Aspekte dabei erlöst und viele dann einen friedlichen Ausdruck darstellen. Also nicht nur im Äußeren, sondern auch energetisch. Und das hängt also vom Friedhof ab. Und natürlich sollte man sich seinen Wohnort danach aussuchen, ob man sich da wohlfühlt. Also man sollte sich reinfühlen in den Ort, dahin gehen und spüren, wie es einem damit geht und darauf hören. Das betrifft aber auch alles. Das betrifft Menschen, mit denen man zusammen ist und andere Orte, an die man sich begibt. Ja, Patrick, gerne. Supriya, du sagst, die letzte Zeit wird's Leben leichter. Kann es sein, dass ich mich am Verändern bin? Ja, natürlich. Niemand kann sich nicht verändern. Es gibt natürlich Menschen, die sind ziemlich resistent gegen Veränderungen. Aber wenn du das für dich so merkst, vertrau dem. Wenn das Leben leichter wird, hat das damit zu tun, dass die Resonanz in dir sich auch verändert hat. Also freu dich drüber. Die Lila, hallo, in kurzer Zeit ist mir eine Weigerung bezüglich des Männlichen bewusst geworden, beziehungsweise eine Weigerung auch zu meinem Vater, und dass da auch unterdrückte Wut hochkommt. Ja, gut, das zu sehen. Das ist wichtig. Jetzt geht es noch weiter über Grenzüberschreitungen, die geschehen sind. Was genau ist das in mir? Und löse ich diese Weigerung? Was es genau in dir ist, weiß ich jetzt nicht, weil das ist jetzt sehr allgemein gefasst. Eine Weigerung deinem Vater gegenüber heißt, dass du normalerweise davon ausgehen kannst, dass du mit deiner männlichen Energie auf Kriegsfuß bist. Das heißt, du wirst dich mehr der Ohnmacht der weiblichen Seite hingegeben haben und dann das Gefühl eher zu haben, ohnmächtig oder Opfer zu sein. Das ist das Grundprinzip, wenn man so eine Thematik hat. Und wie gesagt, das kommt daher, dass du deine männliche Seite nicht lebst. Wenn du die nicht lebst, dann leben sie andere dir gegenüber. Und es gilt dann für dich darauf zu achten, inwieweit du eben sie nicht lebst. Also nicht für dich einstehst, beispielsweise. Nils, du sagst, du bist gerade in einer interessanten Situation. Einige Leute versuchen dir deine Arbeit wegzunehmen. Details lässt du beiseite. Ja, okay. Dazu hast du keine Frage, aber jetzt dann zu der, dass du seit 14 Tagen schlecht drauf bist und zwischendurch es okay ist und du auch meditierst, aber dann schlägt die üble Laune wieder durch. Hast du einen Tipp? Ja, zu schauen, weshalb die schlechte Laune, und sie nicht vertreiben wollen, Meditieren ist immer gut, sondern zu lernen, gerade in der Meditation diese Laune oder was auch immer da hochkommt, da sein zu lassen. Und ja, wenn es der Grund ist, dass du um deinen Job fürchten musst, ist es ja durchaus verständlich, dann gilt zu schauen, ob das eine Wiederholung ist von Umständen, die du schon kennst, um sie besser einordnen und bewältigen zu können. Es ist immer wichtig, wenn wir irgendein Thema haben, dass man einen roten Faden findet zu anderen Aspekten von sich selbst, sodass man erkennen kann, okay, ah, das hat damit zu tun, ah, das kenne ich von da und kann das jetzt auf das andere übertragen. Priya, du sagst, du hast mir mal ein Mittel empfohlen, ich habe es besorgt für Notfälle. Es hilft sogar bei kurzen Hörsturz. Ja, schön. Ich weiß nicht mehr, was es jetzt war. Ob es Shooting Star war, was zum Erden ist, oder Dandelion. Eins von beiden muss es gewesen sein. Oder es war noch was ganz anderes, an das ich mich jetzt nicht erinnere. Vielleicht weißt du es. Denn wenn du es nimmst, wirst du es wissen. Ja. Ja, heißt wahrscheinlich Shooting Star. Shooting Star ist eine kalifornische Bachblüte, die man auf die Chakren aufträgt, wenn man die Tendenz hat, nicht auf der Erde sein zu wollen oder zu können. Also es leichter fällt, sich ins Leben zu integrieren. Norbert, wenn du da bist heute Abend oder den Chat hörst, wäre für dich, weil es ja heißt, du hast Schwindel, auch gut, weil Schwindel auch davon kommt, dass man nicht geerdet ist. Hallo Ulrike. Ihr müsst euch bei den Fragen nicht zurückhalten. Supriya, du sagst, eigentlich bin ich gern auf der Erde. Ja, das kann durchaus sein, dass man nicht merkt, dass man irgendwo unbewusste Widerstände hat dagegen. Aber vielleicht hast du es ja schon transzendiert, das ist ja dann fein. Oh, so, Mai Moam, was mache ich, fragst du, wenn sich nie was ändert im Leben, wenn sich nie was ändert und das Leben so eintönig wird und man nichts genießen kann? Dann genieße die Eintönigkeit. Also setze dich ganz bewusst hin und meditiere. Und Eintönigkeit würde dann bedeuten, dass kaum Gefühle, kaum Gedanken auftauchen. Das heißt, dann taucht Frieden auf. Und so kannst du in dich selbst eintauchen, in deine wahre Identität. Und dann schauen, ob das Leben dann noch langweilig ist, wenn es eintönig ist. Weil eintönig heißt ja, es passiert eigentlich nichts. Und wenn nichts passiert, passiert aber auch nichts Unangenehmes. oder Dramatisches oder Traumatisches. Und ja, dann frage dich, warum du nichts genießen kannst. Also frage dich selbst, warum kann ich nichts genießen? Denn wenn du dich wirklich fragst, wenn du wirklich wissen willst, wirst du es rausfinden. Meistens hängt es damit zusammen, dass man sich selber nicht genießen kann. Also du wirst dich selber nicht besonders gern haben. Die Lila zur männlichen Energie. Du sagst, da taucht in mir die Energie auf, wenn ich mich für die männliche Energie öffne, dass ich das Weibliche dann vernachlässige. Kannst du dazu was sagen? Na, ich kann beinahe zu allem etwas sagen. Es ist so, dass die weibliche Energie in ihrer Verletzlichkeit, in ihrer Öffnung, in ihrer Qualität von Hingabe die männliche Energie braucht, um das möglich zu machen, um sich fallen lassen zu können. Das ist also genau das Gegenteil der Fall im Verhältnis zu dem, was du sagst. Und wenn du ja auch schon dran denkst, dass du vielleicht die weibliche Energie dann vernachlässigst, dann achte darauf, dass du es nicht tust. Also wir sind, obwohl Mann oder Frau jeweils immer aus zwei Teilen bestehend, männlich und weiblich, das gilt für beide Geschlechter. Und insofern ist es wichtig, dass beide auch zum Ausdruck kommen, sonst ist dein Ausdruck nicht vollkommen. Okay, hallo Rosina. Du sagst, ich habe gehört, dass Identifikation die Ursache von Leid ist. Wie ist das gemeint? Kannst du noch etwas dazu sagen? Liebe Grüße. Ja, ich grüße dich auch. Identifikation ist am Anfang die Ursache von Leid. Im Sinne von, sie beginnt in einer Zeit, wo wir noch nicht reflektieren können und wir nach der Aufregung gehen, die sich uns präsentiert. Und die hat in uns so eine starke Wirkung, dass wir diese Aufregung oder andere Formen von Aufregung, Hauptsache Aufregung, immer wieder haben wollen. Und je häufiger wir uns dahin orientieren, umso stärker ist die Identifikation damit. Und diese Identifikation führt dann, und das ist die Ursache von Leid, dazu, dass man glaubt, dass man jemand ist, der man eigentlich nicht ist. Also dass da in uns ein jemand ist, der identifiziert ist und der das braucht oder nicht braucht und der auch darunter leidet. Und das hat seine Ursache darin, dass du glaubst, dass du jemand bist, weil du nicht weißt, dass du eigentlich kein jemand bist. Also das heißt, du kennst deine wahre Identität nicht und bist mit etwas Falschem identifiziert, sodass das Resultat eine falsche Ich-Idee ist oder Ich-Persönlichkeit ist. Und die Heilung davon oder die Umkehr davon ist, sich zu verwirklichen, also sich mit seiner Natur auseinanderzusetzen, mit dem, was man lebt, auseinanderzusetzen, um zu schauen, stimmt das oder stimmt das nicht, und sich dann seiner wahren Identität zu öffnen. Und das geht einfach so, indem man das sich sagt und sich dem öffnet. Es geht aber auch viel deutlicher noch mit der Frage, wer bin ich? Und die muss man sich ja auch nur stellen, wenn man daran zweifelt, beziehungsweise wenn der Ausdruck, den man lebt, einem nicht gefällt und man leidet, kann es nicht sein, dass man seine wahre Identität lebt. Das ist, was ich behaupte. Das muss jeder für sich rausfinden, ob das auch stimmt. So, und dann gilt es natürlich, wenn man das zugrunde legt, dass man nur leidet, wenn man nicht weiß, wer man ist, dass man dann wissen muss, wer man ist. Shirin Mo, du sagst, ich brauche auch ein Mittel für Notfälle. Ja, das haben wir hier. Das absolute Mittel für Notfälle ist das Absolute, also das, was unsere wahre Identität ist oder unsere wahre Natur, nur anders ausgedrückt. Ja, und du sagst zum Beispiel für das Herz, denn manchmal ist es ganz zusammengezogen, Angst, glaube ich. Ja, laufe nicht vor der Angst davon, lasse sie da sein, spüre sie, dann erlöst sie sich. Sie taucht auf, weil sie sich erlöst und es ist gut, ihr die Gelegenheit zu geben, sich zu erlösen. Das spürst du, dass sie sich erlösen will oder wird, weil du sie spürst. Das heißt, sie ist in Gang gekommen, sie ist in Bewegung gekommen. Und das bedeutet, dass wir das Gefühl von Angst haben, es ist etwas in uns in Bewegung gekommen. So, und wenn wir uns darüber nicht aufregen, nicht verrückt machen und es da sein lassen, dann löst sich die Angst auf. Also, was das Mittel ist, ist im Prinzip im Herzen zu sein, obwohl du vielleicht der Ansicht bist, das klappt nicht, weil das nicht immer geöffnet ist oder gar nicht oder noch nie oder immer schmerzt. Und das tust du trotzdem am besten, mein Hinweis, dich dem zu öffnen, denn wenn du deinen Fokus darauf richtest, auch auf das, was zusammengezogen ist oder was dir Angst macht, dann löst sich das auf, worauf dein Fokus gerichtet ist. Muss dem einfach nur eine Weile Zeit geben, damit das wirken kann. Mei Mühe, oft danke ich. Oh, danke. Oft danke. Oh, danke, ich versuche es. Ich bin nur sehr ungeduldig, was Meditieren betrifft. Ja, das kann man lernen. Und man kann auch aktive Meditation machen. Also dich immer wieder fragen, wer bin ich? Und dann die Aufmerksamkeit bei dem Ich halten. Und dann, das kannst du machen, wo immer du bist. Dafür musst du dich gar nicht hinsetzen. Hallo Fritz, wie kann ich mein kleines Ich-Sein weglassen, um das große Sein zu erfahren? Das klappt irgendwie nicht. Ja, das hast du richtig gesehen. Das klappt natürlich nicht. Das kleine Ich kann das große Ich nicht wegmachen, weil das die Autorität gar nicht hat. Das heißt, es muss sich einer anderen Autorität öffnen, nämlich der Identität, die du wirklich bist. Dann weicht das kleine Ich auf und ist schließlich irgendwann mal aufgelöst und dann verschwunden. So, das heißt mit anderen Worten, öffne dich dem großen Sein, was du als großes Sein bezeichnest. Das sollte klappen, außer du traust es dir nicht zu oder hast bestimmte Erwartungen. Es sollte keine Erwartungen damit verbunden sein. Denn entweder sind wir unsere wahre Identität oder wir sind sie nicht. Insofern kann uns nicht schaden, uns ihr zu öffnen. Und wenn dir jemand sagt, so wie ich jetzt, wenn du das tust, kommst du dir nicht nur näher, sondern das ist die Basis für Glückseligkeit und für die Auflösung der kleinen Ich-Identität. So, das heißt also, du kannst keinen Schaden anrichten, du kannst nur davon profitieren. Und das ist, was wir ja wollen. Wir wollen, wenn wir schon irgendwas tun oder lassen, davon profitieren. So ist Menschsein. Anjessa, du fragst, ist es ungewöhnlich, dass ich durch den Fokus auf Selbsterforschung keinen Bedarf nach einer männlichen Beziehung zu einem Mann habe? Nein, es ist nicht ungewöhnlich. Wenn es für dich so ansteht, dass du dich dem, was du bist, in der Selbsterforschung total widmen sollst, dann ist das so, dass du, und das ist doch gut, dich erst dazu vervollkommnen, dass du dann eben den Bedarf nicht hast nach einer männlichen Beziehung oder Beziehung zu einem Mann. Alles zu seiner Zeit. Also wenn es für dich ansteht, wird es passieren, da kannst du sicher sein. Und wenn nicht, dann nicht. Und eben den Fokus auf der Selbsterforschung zu haben, ist doch hoffentlich für dich so erfüllend, dass dir nichts fehlt. So, und das Interessante ist, wenn es so ist, dass uns nichts fehlt und wir nicht danach gieren, mit irgendjemandem in einer Beziehung zu sein, das ist meistens die Gelegenheit, die das Universum nutzt, und schon ist die nächste Beziehung da. So funktioniert es eigentlich. Wann immer man krampfhaft versucht, eine Beziehung zu jemandem zu haben, wird es schwierig und klappt häufig nicht. Aber wenn man in sich vollkommen ist und niemanden braucht, dann ist man anziehend für Beziehungen. Ich will jetzt nicht sagen, ich lege dir nahe, du sollst eine Beziehung haben. Aber falls du das bezweifelst, dann sage ich dir meine Erfahrung. Ja, schön zu hören. Selbsterforschung ist das Wesentliche, denn wenn du wirklich bei dir sein kannst und wirklich in dir vollkommen bist und nichts brauchst, nichts und niemanden brauchst, ist es ein fantastisches Leben. So, hallo Ulrike. Bei einer energetischen Heilung kann es da sein, dass es für den Vermittler negative Folgen haben kann? Ich habe dies von einem Bekannten erfahren, der meinte, viele Reiki-Anbieter erkranken später. Das ist nicht meine Erfahrung vom Heilen, aber wichtig ist natürlich, wer Heilungsarbeit macht, sich zu klären. Also wenn du, und das haben viele, das haben vor allem viele Reiki-Leute, die eben eine Technik lernen und deswegen nicht unbedingt noch lange nicht sich selber erforschen wollen oder müssen, das heißt also nicht an sich selber arbeiten und ihre Tendenzen, ihre Themen erlösen, wenn die Resonanzen haben zu eben, und das sind ja meist Menschen, die Heilung brauchen, zu Ungeheilten, sage ich mal vorsichtig in Anführungsstrichen. Also jemand, der Heilung braucht, ist nicht immer ungeheilt. Manche wollen damit ja auch entsprechend weiterkommen. Aber wenn das Menschen sind, die wirklich noch viele unerlöste, unangenehme Aspekte in sich haben, die potenzieren dann die Resonanz von dem sogenannten Heiler. Das heißt, man übernimmt nichts von den anderen, aber die anderen haben einen Einfluss auf die vorhandene Resonanz im System. Nils, du sagtest eben, einen roten Faden finden. Wie geht man davor? Aus meiner Sicht liegt es daran, dass ich mir nicht alles gefallen lasse. Ich sage meine Meinung, aber vielleicht kann ich auch was Tieferes finden. Wie geht das? Naja, was Tieferes wäre jetzt möglicherweise in Bezug zu dir und dass du möglicherweise in deinem Beruf jetzt Schwierigkeiten hast, weil du mit deiner Meinung nicht hinterm Berg hältst. Da gilt es, deine Motivation anzuschauen, weshalb du oder wie du das praktizierst. Also was dein Beweggrund ist, ob du aus einer Verletzung heraus diese Strategie hast oder ob es einfach nur aus Wissen und Weisheit heraus deine Meinung ist, die du mitteilst. Das gilt es zum Beispiel anzuschauen. Das wäre dann ein roter Faden in Bezug dazu, was du jetzt ausdrückst mit deiner Meinungsäußerung und wie war es früher und was ist deine Motivation früher und heute. Und dann zu schauen, welche Gemeinsamkeit es da gibt, um dann zu schauen, in welcher Not bist du eventuell oder konfrontierst du gerne die Menschen und was hast du da nicht erlöst, wenn du das tust. Also ich spreche jetzt gerade so ins Blaue, weil ich ja von dir keine Daten habe sonst. Also schau, ob von dem, was ich gesagt habe, irgendwas passt. Also du hast die Wahl, du kannst aussuchen. such dir was aus. Ja, aber so funktioniert's. Entweder ist etwas in Resonanz zu uns oder nicht. Susan Schätzle, ich grüße dich. Nochmal, was könnte ich tun, damit mir das Reden leichter fällt, so wie mir der Schnabel gewachsen ist, in Klammern am liebsten? Naja, das geht dann, wenn du davon überzeugt bist, von dem, was du sagen möchtest. Und wenn du nicht davon überzeugt bist, dann sag lieber nichts. Denn dann ist es nur der Versuch, was zu sagen. Und dann ist es nicht so, wie dir der Schnabel gewachsen ist, sondern du zwingst dich dazu. So, also schau dir an, weshalb du nichts sagst, wenn du was zu sagen hast. Und dann weißt du mehr Bescheid über dich. Also was ist es, was dich daran hindert, dich auszudrücken? Womit musst du rechnen? Welche Konsequenzen hat das möglicherweise für dich? AUM, Aum, grüße dich. Einige raten einem, die Angst zu beobachten, aber das gelingt mir fast nie. Wenn ich Angst habe, ist sie meist zu stark. Hast du Rat, Moni? Nein, das funktioniert nicht, dieser Ratschlag. Das ist auch gut, dass du es ausprobiert hast und gesehen hast, es funktioniert nicht. Also muss was anderes her. So, es gilt zu schauen, was es ist, was dir Angst macht. Also was der Grund dafür ist, dass du grundsätzlich in Angst bist. Oder dass immer wieder in Situationen passiert. Die Angst, wenn sie sehr stark ist, in dem Moment, wo sie dann präsent ist, aufzulösen oder nicht auf sie reinzufallen, das ist praktisch unmöglich. Also daher muss man sich damit beschäftigen, mit dem, was der Grund dafür ist. Und auf der anderen Seite eine Öffnung haben in eine Qualität, die dich mutig sein lässt. Also mehr und mehr zu lernen, für dich selber mutig zu sein. Und mehr dich deiner Natur zu öffnen, deiner wahren Natur zu öffnen, den Fokus da zu haben. Und dann dabei zu lernen, wenn dann Angst auftaucht, damit zu sein. Und dann bist du, wenn du mehr bei dir bist, eventuell auch in der Lage, sie zu beobachten. Du bist sehr schnell schon mit deiner zweiten Frage. Ich sehe schon, dass weiter unterhalb eine weitere Frage schon bei dir auftaucht, bevor die erste abgehandelt ist. Das heißt, du musst aufpassen, dass du nicht zu viel auf einmal willst, weil das Thema Angst ist eigentlich schon für einen Abend, für eine Woche, für einen Monat, für ein Jahr genug. Nur so als Hinweis. So, Mai. Du sagst, ich habe mal Qigong gemacht, das sollte ich mal wieder versuchen. Hatte aber auch eine Psychose vor kurzem gehabt. Das ist kein Widerspruch zu Qigong. Qigong balanciert und solltest du wieder machen, wäre gut. Susan, du fragst, können wir uns allem öffnen, damit wir wahr werden und bleiben? Im Prinzip schon. Im Prinzip ist das die Möglichkeit herauszufinden, wozu du in Resonanz bist. Aber wenn du jemand bist, der sehr feinfühlig ist, dann würde ich dir das nicht unbedingt raten, denn es kann sein, dass du dann außer Balance kommst. Also es gibt auch Ebenen, denen man sich nicht unbedingt öffnen sollte, in denen man sich wirklich mies fühlt, sodass man am liebsten davonlaufen würde. Das würde ich niemandem raten. Aber im Prinzip experimentieren mit Energien, ja, natürlich. Aber die beste Qualität, dem es sich zu öffnen gilt, ist das, was wir sind. Das liefert uns eigentlich alles. Es liefert uns alles, es liefert uns die Qualität, es liefert uns die Verhinderungen, es liefert uns die Qualität, bei uns zu sein. Und das ist das, was zählt und was am Ende bei all dem rauskommt. Delila, du fragst weiter in Bezug auf männlich-weiblich. Ich weiß manchmal nicht, auf was ich hören soll. Das ist etwas, was jeden Menschen betrifft. Es gibt Momente, wo man nicht weiß, worauf man in sich selbst hören soll. Und dann geht es nur zu warten, bis eine Entscheidung kommt. Denn du triffst die ja nicht. Das ist ja immer die Idee, ich muss eine Entscheidung treffen. Ich bin ein jemand. Ich muss wissen, was Sache ist. Ich sollte nicht in Zweifel sein. Ich sollte nicht in Unsicherheit sein. Ich sollte nicht in Ungewissheit sein. So ist Leben nicht. Niemand weiß, was im nächsten Moment passiert oder zu passieren hat. Insofern entspanne dich, Delila. Ob du jetzt auf das Männliche oder das Weibliche hörst, wir sind immer eine Mischung davon. Es gibt nie in uns etwas, was jetzt nur männlich oder nur weiblich ist. Also höre auf das, was sich dir aufdrängt. Auf was sonst willst du hören? Nur auf das. Und das entscheidest du nicht. Auch wenn wir hier Frage- und Antwortspiel machen, es sind alles nicht unsere Entscheidungen, es sind nicht unsere Fragen, es sind nicht unsere Antworten, es ist nicht unsere Stille. Wir sind das, was jenseits von all dem ist. Gut, und dann kommen wir jetzt schon, Ulrike, du bedankst dich, ja gerne, und zu Aum nochmal, nach der Frage mit der Angst. Haben wir überhaupt einen freien Willen? Habe ich gerade gesagt, dass wir den nicht haben. Denn wenn wir das, was wir jetzt hier sagen und die Antworten, die kommen, nicht selber bestimmen, haben wir den aus meiner Sicht nicht. Und du sagst auch, ich würde doch sagen, eher nicht. Sehr gut. Wenn es nach mir ginge, hätten wir dann keine Maskenpflicht mehr. Ja, aber du hast doch nicht den freien Willen. Daher geht es nicht nach dir. Deswegen haben wir noch die Maskenpflicht. Ja, aber gut, du siehst das so. Ich sehe es auch so eher nicht, weil wenn wir schauen, was wir alles bestimmen wollen oder ändern wollen oder wie wir sein sollten, noch nicht mal das bekommen wir hin. Wie können wir da einen freien Willen haben? Oh, jetzt kommt die Aum nochmal. Das ist bei mir eine soziale Phobie. Ich mache schon Therapie. Ja, danke dir. Das ist mir jetzt nicht ganz klar, was es jetzt ist, was du als soziale Phobie nennst. Du meinst es wahrscheinlich mit der Maskenpflicht. Ja, auch finde die, die Therapie macht. Finde die heraus, ob es die gibt, die Therapie macht. Dann weißt du Bescheid. So, ja, jetzt haben wir diese unglückliche Frage, was ich denke über die derzeitige Spaltung zwischen den Gs und den Us. Ja, das zeigt auf, welche Spaltung es gibt, also das, was passiert, ist immer ein Hinweis darauf, was gerade sowieso ist. Und es ist einfach nur sichtbar geworden, wie tief der Graben ist von verschiedenen Ansichten und dass man, wann immer man auf einer Seite steht, die andere dann nicht so lassen kann, wie sie ist. Das ist das große Problem, dass man für den anderen kein Verständnis hat, kein Mitgefühl hat und eben nicht damit sein kann, dass es jemand anderen gibt. Das ist das Dilemma. Und das löst sich nur durch die Öffnung in das, was wir sind. Immer wieder und immer wieder ist es dieselbe Antwort auf ganz viele Fragen. Diese Spaltung überhaupt oder Idee von Trennung lösen sich nur, wenn man sich dem Nicht-Getrennten öffnet und sieht, dass man das selber ist. Und wem will man dann eine Meinung aufzwingen oder was auch immer. Du bist gut, ein guter Ratgeber, Harry, Mr. Online. Ah, um die Angst zu beobachten, ist sehr gut. Du erkennst damit, dass du sie verursacht hast. Nein, das ist nicht der Fall. Sorry, das kann ich nicht so stehen lassen. Niemand hat sie verursacht, sondern wir sind damit gekommen. Und es ist ein Thema, was wir haben und was bewusst wird, wenn sie auftaucht, aber nichts, was wir selber machen. Und diese Art Ratschläge brauchen wir eigentlich nicht, Harry. Schau dir wirklich selber an, Mr. Harry, inwieweit du wirklich einen freien Willen praktizierst und dann dir alles gelingt, was du willst und du alles bestimmen kannst. Auch, dass keine Gedanken auftauchen, auch, dass keine Angst ist. Denn brauchen wir sie zu beobachten, wenn wir einfach nur entscheiden können, dass wir keine Angst haben wollen? So. Na, ihr habt ja manchmal hier Fragen, die wirklich mit Satsang gar nichts zu tun haben, so wie die von Ariane, die wissen will, was sie wann, wie, warum essen will. Ich glaube, das lassen wir lieber. Und den Harry lassen wir lieber auch hinter uns. Okay, gut. Machen wir weiter. Vollkommen, dann kann man doch das suchen lassen. Es so zu akzeptieren, wie es ist, ist es dann doch. Ja, probier es. Probier es. Also das ist natürlich das Resultat von Freiheit, dass jede Bemühung, frei sein zu wollen, aufgehoben ist oder nicht mehr stattfindet. Und ja, wenn es dir gelingt, das so zu akzeptieren, wie es ist, fein, dann kann man sagen, das ist nicht verschieden von Verwirklichung. Da ist niemand mehr da, der sich dem Leben entgegenstellt. Das ist die Konsequenz. So, Aum, ich weiß nicht, was du jetzt vorhast oder sagst, ja, mache ich, keine Ahnung, was du meinst. So, gut. Delila, von dir ist zu hören, dass du sagst, danke, gut zu hören, dass das nicht meine Fragen sind und nicht meine Antworten und nicht meine Stille. Ariana, du sagst, ich bin in meiner Selbsterforschung, aber da ist noch ein Thema. Ja, welches Thema ist es? Ich will euch nur noch mal kurz sagen, warum ich den Harry ausgeblendet habe. Der Grund ist der, dass es nicht sinnvoll ist, dass sich jemand ungefragt als Ratgeber aufspielt, anderen gegenüber und meint, er müsste anderen Ratschläge geben. Das heißt also, wenn jemand einen Vorschlag hat, ist es immer fein, den auch mitzuteilen, aber auch zu fragen, ob das gewollt ist. Denn wer lässt sich schon gerne von jemand x-beliebigen alle möglichen Ratschläge geben, die das genaue Gegenteil von dem sind, was eigentlich im Satsang, zumindest in meinem, gelehrt wird. Okay, du kommst nochmal zu dem Thema mit dem Essen zurück. Und du sagst, ich merke, dass ich momentan viel esse, als wenn ich das nicht selber wäre. Nein, du wirst versuchen, Emotionen zu unterdrücken, also Gefühle zu unterdrücken, mit denen du nicht umgehen kannst, und du willst dich dann unsensibel machen. Und das geschieht, wenn du dann ein Füllegefühl hast, dass das dominanter ist als die anderen unangenehmen Gefühle. Welche auch immer das sind, will gar nicht jetzt direkt darauf eingehen. Aber es betrifft Gefühle, und es ist dann gut für dich zu sehen, wenn du die Esslust hast, welche Art von Gefühlen das sind, und am besten sie da sein lässt. Also sie spürst. Und ja, dann weißt du mehr über dich. Ja, gerne, Ariane. Du hast nichts dazu gesagt, thematisch, ob wir da richtig liegen. Partner 100. Hallo Moni, wer hat die Angst gemacht, die überall lauert? Die ist nicht gemacht. Die ist dann entstanden oder taucht auf, wenn man glaubt, dass man jemand ist, dann ist die Angst vorm Tod das regierende Prinzip. Also niemand hat sie gemacht. Das ist das natürliche Überlebensprinzip für jedes Bewusstsein, das glaubt, dass es existiert, ist auch die Angst davor da, nicht mehr zu existieren. Und das heißt also, eigentlich ist die Existenz das Problem, die Existenz von sich selbst als jemand, der hier existiert. Und was dabei hilft, ist zu sehen, existiert da wirklich jemand? Ist da wirklich jemand drin in diesem Paket, der Angst haben kann? Und wenn gesehen wird, dass da jemand ist, ist die Angst verschwunden, denn die bindet sich immer an jemanden, an einen sogenannten Jemand. Okay, Daniel, dann warten wir nochmal auf den Text Nummer 2. Hallo Fritz. In der Selbsterforschung ist die Grenze mein Ich-Erleben. Ich kann den Beobachter nicht unterscheiden. Wer ist der Beobachter? Ich komme immer wieder bei meinem Ich an. Ja, wenn bei dir ein sogenannter Beobachter ist, dann ist es die Wahrnehmung der falschen Identität. Das, was wirklich sieht, und das ist das, was du bist in menschlicher Form, ist das Gewahrsein. Und das Gewahrsein ist keine Grenze, sondern das ist die Öffnung in die Entgrenzung. Das heißt, das ist eine Qualität, die nicht eine Position einnimmt, die genau wissen will, was Sache ist, sondern die einfach Daten liefert. Also die Anwesenheit von Sehen. So, und natürlich kommt das Ich immer bei seinem Ich ein, solange wie es eben noch existiert, als eine Idee. Es existiert als eine Idee, ist zwar ein scheinbarer Widerspruch, aber so ist es nun mal. Es kommt uns so vor, als hätten wir ein sogenanntes Ich. So, und das ist das, was diese ganzen Versuche unternimmt, in der Meditation und auch außerhalb in der Selbsterforschung frei zu sein, von sich selbst. Und das ist ein Widerspruch in sich, das geht nicht. Das heißt, es ist nur durch eine Qualität möglich, die in dir innen ist, die dich überfällt oder die dich von außen unterstützt, sodass du dann nicht mehr dieses Ich halten kannst, beziehungsweise es sich selber nicht mehr weiter ausdrücken kann. Daher brauchst du Satsang, es braucht möglichst mehr, die mit dir meditieren, oder du musst in den Satsang gehen, damit jemand da ist, der dich in seiner Energie auf das Level hebt, wo keine Ich-Identität ist, sodass die dann wegfällt. Beziehungsweise zunächst mal anfängt zu bröseln. So, Daniel, schauen wir mal. So. Ich hatte Schwierigkeiten, deinen zweiten Text zu lesen, weil dir da ein Wort reingerutscht ist, wahrscheinlich durch dein Schreibprogramm oder was auch immer, was natürlich das alles ein bisschen schräg macht. Also, okay. So, Daniel, meditiert, losgelassen. Losgelassen geht nicht, aber durch Meditieren nicht mehr involviert zu sein, das geht. Das ist nichts, was wir machen können. Dann sagst du, das ging circa 1 bis 2 Stunden. Mir ist es durch Mark und Bein gegangen. Mein ganzer Körper war lebendig, das kenne ich schon. Nur dieses Mal hatte ich zum Ende Schüttelfrost und 39,6 Fieber. Du hast Finger geschrieben. Am nächsten Tag war alles wieder gut. Ja, so ist das. Das klingt nach einer guten Initiation oder einer Öffnung in dir, wo vieles verbrannt wurde. Und prima, alles gut, weiter so. Zum nächsten Fieberanfall. Wenn es doch so ist, dass da ein ganz klarer Zusammenhang ist von Meditation zu dem Resultat davon, und dass es so schnell wieder vorbeigeht, ist ein Beweis dafür, dass es damit zu tun hat. Sehr gut. So, wo sind wir jetzt? So, also bei der Ariane nochmal. Doch bestimmt sagst du also ein Gefühl, das ich unterdrücke bzw. nicht bewältige. Richtig? Ja, das habe ich gesagt. Du bestätigst mir jetzt, was ich gesagt habe und dass du es verstanden hast. Das ist gut. Jetzt geht es nur um dich und von dir aus zu sehen, welches Gefühl ist es denn? Was ist es denn, was du unterdrückst? Das ist dann noch eine Stufe hilfreicher, als nur zu wissen, dass du ein Gefühl hast und dann unterdrückst. Patrick, du fragst, lieber Muni, lassen sich Ablenkungen reduzieren, um sich mehr der Stille widmen zu können? Oder haben wir darauf auch keinen Einfluss? Naja, prinzipiell bestimmst du gar nichts. Nur solange die Idee da existiert in dir, dass du bestimmst, musst du so tun, als würdest du es machen. Denn sich dann hinzusetzen und zu sagen, ich bestimme es nicht, also muss ich rumsitzen und kann nichts tun, das ist natürlich auch Schwachsinn. So, also es ist zu sehen, wenn du weißt, Ablenkungen sind nicht sinnvoll, die willst du eigentlich nicht, dann zu schauen, ob es dir möglich ist, damit aufzuhören. Und wenn nicht, gilt es immer weiter, dich der Stille zu widmen, dann wirst du die Kraft dafür haben, dann den Ablenkungen zu widerstehen. In dieser Mischung von Stille, also einer Qualität, die dir mehr wert ist als die Ablenkungen, und zu sehen, dass die Ablenkungen nicht nur dir weniger wert sind, sondern eben auch Leid bewirken und dich ausbremsen, ist der klare Hinweis dafür. Und dann musst du einfach warten, bis die Energie es ermöglicht, dass die wegfallen. diese ganzen Geschichten, womit wir identifiziert sind, die müssen irgendwann wegfallen. Das ist nicht, dass wir es dann bestimmen können. Es sieht manchmal so aus, dann, wenn die Energie schon nicht mehr so stark ist, als könnten wir jetzt sagen, okay, ich höre damit auf. Aber das ist nur eine Folge davon, dass die Energie sich verändert hat und man dann als Bestätigung dazu sagt, ich höre jetzt auf. Aber damit hat die Energie davor schon längst aufgehört. Rosaina, Moni, ich nehme gerade starke Gedanken wahr, die davon überzeugt sind, dass jemand existieren muss. Dazu spüre ich gerade starken Widerstand. Ja, dann frag dich doch, wer ist im Widerstand? Und wer ist davon überzeugt, dass jemand existieren muss? Wer bin ich, der scheinbar davon überzeugt ist, dass er existiert? Wer, dieses Wer, das wird es richten. Damit hinterfragst du diese ganzen Geschichten und gibst den Gedanken keinen Raum. Natürlich sind die meisten Menschen davon überzeugt, dass sie existieren und bestätigen das durch all ihre Handlungen. Meistens damit, dass sie im Außen irgendwas suchen, tun. Wir haben gerade auch von Ablenkung gesprochen in Verbindung mit der Frage von Patrick. Irgendetwas, wo man versucht, einen Halt zu haben, und einen Halt sucht nur jemand, der haltlos ist. Also eine falsche Identität ist eine haltlose Qualität, die sich dadurch definiert und versucht am Leben zu halten, dass sie Halt sucht. So, und sie muss sich davon überzeugen, dass sie existiert, sonst bekommt sie nämlich Angst. Beziehungsweise so ist die Idee. Tatsächlich ist es andersrum, nämlich dadurch, dass eben ein jemand existiert, muss er auch Angst haben, dass er dann irgendwann sterben muss. Weil das ist der Lauf der Dinge von Körpern, und ist man mit Körpern identifiziert, also mit seinem eigenen Körper, glaubt man, wenn der dann stirbt oder dabei ist, sterben zu müssen, was jeder irgendwann tut, jeder Körper, dass man das ist, was dann stirbt. So, und dann ist natürlich Ende mit Glückseligkeit und Freude am Leben. Das heißt, das ist das, was eine Person ständig ausdrückt. Sie versucht, sich zu bewahren, sie versucht, nicht zu sterben. Und das überträgt sie dann in ganz viele andere Bereiche, auch in der Meditation, nach dem Motto, wenn ich mich hinsetze und meditiere und da taucht nichts auf, oder es taucht dann plötzlich Angst auf, dann muss ich ja sterben. Aber das, was man wirklich ist, das kann nicht sterben. Das kann nur das sterben, was man nicht ist. Und was man nicht ist, ist der Körper. So, und auch der Inhalt davon ist man nicht. Aber das, was den Inhalt durchdringt, das ist man. Mann und Frau und alle dazwischen. Das, was nirgendwo nicht ist, was alles durchdringt, aber nicht als irgendetwas in Erscheinung tritt, das ist, was du bist. Mit du meine ich jetzt alle sogenannten Alles, die ja nicht als alles sind, weil es ja nicht alle gibt. Es gibt nicht einen und es gibt nicht alle, es gibt nur das. Nils, du bist ein cooler Typ. Ich lese es vor. Wenn man nichts machen kann, dem Schicksal ausgeliefert ist oder Gott, kann man ihn es dann austricksen, indem man so tut, als ob man schlecht drauf ist, aber in Wirklichkeit stimmt das gar nicht. Ich weiß nicht, was du damit bezwecken willst, mit dir, dass du so tun willst, schlecht drauf zu sein, in Wirklichkeit aber gut drauf bist. Nehmen wir an, wir gehen ja mal davon aus, so wie du es anfangs sagtest, wenn man nichts machen kann. Also gehen wir davon aus, man kann nichts machen im Sinne von, man kann nichts bestimmen. Das wäre die richtigere Formulierung. Machen passiert die ganze Zeit, das heißt Ausführen von irgendwelchen Informationen, das tun wir die ganze Zeit. So, also ist man dem jetzt ausgeliefert, kann man dann noch so tun, als ob man schlecht drauf ist oder jemanden austricksen? Man kann doch dann nur so tun, weil es auch nicht der eigene Impuls ist und austricksen auch nicht. Also wenn, dann ist es wichtig, konsequent zu sein in dieser Ansicht, beziehungsweise zu schauen, was ist wahr und dann zu sehen, so, wenn ich nichts beeinflussen kann, dann kann ich gar nichts bestimmen. Also ich kann dann auch von mir aus nicht so tun, als ob, egal was. Aber es sieht natürlich für eine Ich-Identität so aus, dass sie eben immer bestimmen kann und sie sich auch nicht davon abhalten lässt, selber zu sagen, ich kann nichts bestimmen, ich bin niemand. Und im nächsten Satz sagt man, so, und weil ich das weiß, meditiere ich jetzt nicht mehr. So, so läuft das. Also, das heißt, man widerspricht sich dann. Es ist gut zu schauen, was man sagt, wenn man was sagt. Fritz, du gehst auch in diese Kategorie. Schau, du sagst jetzt, es gibt keine willentliche Möglichkeit, meine Ich-Identifikation loszulassen. Ich kann mich nur hinsetzen. Das ist schon der nächste Fehler. Es gibt keine willentliche Möglichkeit. Wer kann sich dann jetzt hinsetzen und sich betrachten, in der Hoffnung, dass sich das Ich auflöst? Danke für deine Geduld. Es ist wichtig zu wissen, Fritz, und das auch so zu sehen, ich aus meiner falschen Identifikation versuche, die richtige Identifikation zu sein, indem ich jetzt dies und jenes tue und ich glaube, dass ich das auch bestimme und damit auch hinbekommen kann. Das ist die Sichtweise aus der Ich-Identität. Die andere Sichtweise ist die aus der Befreiung. Aber es ist auch für eine Ich-Identität wichtig zu wissen, dass sie nicht bestimmt, weil das viele Vorteile mit sich bringt, nämlich den Wahnsinn, immer entscheiden zu müssen. Die Idee, wenn ich was entschieden habe, ist das richtig oder ist das falsch oder bin ich jetzt an etwas schuld oder was habe ich wieder angerichtet und so weiter oder warum ich bin ja so falsch, weil ich dieses oder jenes falsch gemacht habe und alles falsch mache und. Das hängt da dran und zu wissen, es gibt eine andere Qualität, aus der heraus man leben kann, ist vielleicht ein Hinweis oder ein Bonbon für Freiheit, also für die Freiheit zu gehen. So, Partner 100. Sind wir inkarniert, um zu fühlen? Nein. Wer ist inkarniert? Es ist niemand inkarniert. Leben geschieht. Es ist niemand da, der es lebt. Sind wir inkarniert, um zu fühlen? Fühlen findet statt und ist ein wesentlicher Faktor, nämlich der, der uns erstmal versklavt, weil wir bestimmte Gefühle haben, zu denen wir Ja sagen, bestimmte Gefühle, zu denen wir Nein sagen. Damit sind wir dann immer wieder mit einer von beiden Polen oder Polaritäten identifiziert und es kommt dann irgendwann dazu, dass wir aufgrund von diesen Gefühlen, die wir ablehnen und oder gerne haben wollen, glauben, dass wir jemand sind. Damit leben wir dann die falsche Identität, durch die Leid geschieht. Also wir uns Leid zufügen und andere uns das auch ebenso zufügen. So, und das Gefühl ist aber auch wieder eine Hilfe, um aus diesen Gefühlen, die uns versklaven, auszusteigen. Und zwar, indem ein Gefühl von Glückseligkeit in dir auftaucht und du siehst, oh, da gibt es ja eine Qualität, die ist jenseits der anderen Gefühle von ich brauche dies oder jenes und auch dann zu sehen, dass Gefühle von extremen Aufregungen uns auch nicht dienen, genauso wenig wie extreme Dilemmas oder schlechte Gefühle. So, also fühlen hilft uns dann auch für gewisse Entscheidungen, die zu fällen sind oder ob wir uns in Gegenwart von jemand anderem wohlfühlen. Also auch Angst ist ein wichtiges Gefühl und das Gefühl von Zuneigung ist ein wichtiges Gefühl. Und viele andere Gefühle, die wir haben, die uns Hinweise geben über den Zustand unseres Körpers und auch dessen, wie das innere Gefühl zu uns oder von uns ist. So, aber es ist nicht der Sinn der Sache, zu inkarnieren, um zu fühlen, das ist nicht das, worum es hier geht. Es geht hier um die Möglichkeit, von allem, auch vom Fühlen, frei zu sein. Das ist diese Möglichkeit. Nicht, dass wir deswegen hier sind, sonst wären ja alle schon frei, weil jeder sich in dieser Richtung interessieren würde und auch engagieren würde. Das ist aber ja nicht der Fall. Viele versuchen nur, ihre Persönlichkeit aufrechtzuerhalten und zu bestätigen, und wenige gehen für die Freiheit von dieser Persönlichkeit. Das ist nämlich, was Freiheit ist. Freiheit von der falschen Identifikation. So, Sami, ich habe mal eine Frage. Und was ist mit den Schmerzen, dass ich spüre? Da kann man nicht einfach hinweggehen, oder? Schmerz geschieht scheinbar. Schmerz geschieht, und wenn du dich dagegen wehrst, also dagegen kämpfst, dann schmerzt es noch mehr, und das nennen wir Leid. Was ist mit den Schmerzen? Schmerzen da sein lassen, solange es noch in einem Maße ist, dass du sagen kannst, da muss ich mir keine Hilfe holen. Mach dich nicht verrückt, aber halt es auch nicht aus, wenn es nicht aushaltbar ist, und lass es abchecken, was der Grund für Schmerzen sind. Und manche Menschen haben Schmerzen, die einfach durch das Erlösen von ihren Themen kommen, die einfach vieles in sich haben, was von ihren Tendenzen sich im Körper niedergeschlagen hat und was eben dann auch Schmerzen verursacht, und beim Auflösen davon oft auch noch. Beziehungsweise Schmerzen sind immer nur dann, wenn sich irgendwas auflöst. Oder wenn etwas im Widerstand ist gegen die Energie von Auflösung. So, natürlich nicht über Gefühle hinweggehen, ganz klar. Auch nicht über Schmerzen. So, Saina, du fragst, Muni, was genau bedeutet Advaita? Das bedeutet nicht zwei. Das heißt, bezogen auf, was wir jetzt die ganze Zeit schon sagen, was unsere wahre Identität ist, gibt es nur eines. Es gibt nur eine Qualität, und das ist unsere wahre Identität, also das, was wir wirklich sind. Und das ist nicht, dass viele diese Wirklichkeit sind. In dieser Wirklichkeit gibt es nicht viele, sondern es ist eines, was ungetrennt ist und was sich durch alle Menschen ausdrückt, was manche Menschen auch als Seele bezeichnen. Es gibt aber keine einzelnen Seelen, sondern es gibt nur das eine, also unsere wahre Identität, die durch alle hindurch präsent ist. So, und das sagt, das Advaita sagt, das ist die höchste Lehre in Bezug auf Befreiung. Es gibt nicht zwei, also nicht mehrere. Es gibt auch nicht einen und dann davon ausgehend zwei, drei, vier, sondern es gibt noch nicht mal einen eigentlich. Das ist, was eigentlich Advaita ist. Nicht zwei und nicht einen einzigen, aber nur das eine. Ich hoffe, du kannst es verstehen. Wenn nicht direkt, dann vielleicht jenseits der Worte. Fritz, du bedankst dich, lieber Muni. Deine Antworten sind wunderbar und hilfreich, und sie passen genau auf meine Situation. Ganz, ganz lieben Dank. Sehr gerne, Fritz. Fritz, nochmal, mein Ich ist gleichzeitig zu stark und zu schwach, um loszulassen. Also hast du ein starkes Ich, hast du viel Energie und vielleicht auch den Fokus, um mit deiner Aufmerksamkeit da zu bleiben, wo es wirklich zählt im Leben. Es gibt, also ein Ich ist immer gleichzeitig stark und gleichzeitig schwach. Das ist nun mal so, hin und her gerissen. Und du sagst dazu noch zu viel Ich und zu viel Mein. Ja, das ist halt da. Aber das gehört zu einem Ich hinzu, dass es eben schwankt. Mal ist es dies und mal ist es das. Das ist kein Hindernis für Freiheit. Und loslassen geht nicht, sondern fokussiere dich auf deine wahre Identität. Irgendwas loszulassen klappt nicht. Es fällt entweder ab oder eben nicht. So, und Sami bedankt sich. Super, vielen lieben Dank, sehr gerne. Delila, es ist niemand inkarniert, sagst du. Das klingt gut, wenn die wahre Identität nicht in Erscheinung treten kann und alles durchdringt. Dann durchdringt es ja auch alle Objekte. Also wer oder was bewegt sich dann? Das Bewusstsein bewegt sich. Das Bewusstsein ist nicht unsere wahre Identität, sondern es ist die Qualität, die hier alles ausdrückt in Form von Formen, von Bewegung, von Beziehung und auch Identifikation. Das ist, was Bewusstsein ist. Und wir sind ein anderer Begriff, nicht Bewusstsein, sondern Bewusstheit. Das steht über Bewusstsein und Bewusstheit ist die Qualität in uns, die mittels Gewahrsein sozusagen sehen kann, dass Bewusstsein eigentlich nur eine Form von einem Ausdruck ist, der vergänglich ist. So wie diese ganze Existenz hier vergänglich ist. Ich bezeichne sie als Bewusstsein, durchdrungen von Bewusstsein. Und die Qualität, die wir wirklich sind, durchdringt auch das. Natürlich. Ja, gerne, Rosana. Und gerne, Fritz, natürlich. Immer gerne. Ja, dann nutzen wir einfach die letzten Minuten noch, um in Stille zu sein. Susan, du hast noch eine Frage. Aber der Schmerz durch eine Wunde, in Klammern bei einem Tier, das sich nicht gegen eine Energie stellt. Ja, Tiere gehen mit Schmerz ganz anders um. Also sie haben ja nicht den Verstand in der Weise, wie wir ihn haben. Und sind viel mehr in der Lage, ich setze das Wort in Anführungsstrichen, leidensfähig zu sein. Also sie gehen mit Schmerz ganz anders um als wir. Und Spaß macht es ihnen ganz sicher auch nicht. Äußerst unangenehm, natürlich. Ganz klar. Wir sind da ziemlich verweichlicht durch die Zivilisation, durch die Industrialisierung, durch den ganzen Fortschritt. Hallo Mariam, du fragst, gibt es denn Karma? Ja, Karma ist ein Begriff für Handlung. Das sagt gar nichts darüber aus, dass es eine frühere Handlung in einem früheren Leben gegeben haben muss, damit jetzt eine bestimmte Handlung ausgeführt werden muss oder kann. Also das, was wir so die Tendenzen nennen, oder Vasanas sagt man auch im Sanskrit, also unsere Prägungen, die wir haben, die brauchen keine vorherige Existenz, um als Prägungen wirken zu können. Das Bewusstsein ist so fähig zu allem Möglichen, also kann alles Mögliche konstruieren, einfach so aus sich heraus. So kann es auch in vielen Menschen die verschiedensten Ausdrucksformen managen. Ursache und Wirkung dann ebenso, sagst du, Marian? Ja, ich erkläre gerne Ursache und Wirkung so, dass man nicht genau wissen kann, was ist jetzt die Ursache und was die Wirkung. Also damit, weil aufgrund der Zwangsläufigkeit von dem, was insgesamt geschieht, müssen manche Wirkungen sein, weil es davor eine Ursache gegeben hat. Aber manche Ursachen müssen auch sein, weil es danach eine bestimmte Wirkung braucht, die als nächstes passiert. Also ich habe für mich festgestellt, dass es Ursache und Wirkung gibt und es gibt sie nicht. Beides. Also tatsächlich gibt sie nicht, aber in unserer Erscheinung sieht es so aus. Deswegen beides. Folgerichtig, Marian, müsstest du jetzt vielleicht als nächstes fragen, gibt es denn überhaupt jemanden? Patrick, du sagtest einmal, wenn man ein High anstrebt, folgt ein Low. Aber wenn ein High einfach passiert, muss kein Low folgen. Warum ist das so? Ja, weil an dem High, was man hat, die Leidenschaft hängt, dass man es sozusagen für sich besitzen will und nicht loslassen will. Deswegen gibt es dann ein Low. Also das sich einmischen in ein High gibt anschließend ein Low. Partner 100. Ist auf der Erde ein Fressen und gefressen werden? Na, ich glaube, das kannst du dir selber beantworten. Also in der Natur ist genau das, was passiert. Und bei den Menschen, die auf einem niedrigen Level operieren, ist das auch so, wo es um Macht und Ohnmacht geht. Es hat sich nur in der Zivilisation auf andere Ebenen verlagert. Aber das Prinzip ist das Gleiche und daher braucht es ein anderes Bewusstsein, was nicht genährt ist durch die Urtriebe, die ja auch in uns sind. Hallo Carmen. Du sagst vielen Dank für den schönen Satz. Nächstes Mal werde ich auch fragen. Ja, sehr gerne. Schön, danke, dass du da warst oder bist. Ich nehme jetzt auch die Gelegenheit beim Schopf, mich bei allen zu verabschieden, bei allen zu bedanken. Danke, danke für eure Anwesenheit und eure Fragen. Mich habt ihr gut unterhalten. Ich hoffe, ich euch auch. Und wünsche euch eine gute Zeit. Und wer intensiver einsteigen möchte in Satsang, hat am Samstag die Möglichkeit, im Online-Video-Satsang teilzunehmen. Der ist allerdings nicht kostenlos, aber an irgendwas muss ich ja auch, oder von irgendwas muss ich leben, von daher kostet es auch was, aber es ist erschwinglich und ja, würde mich freuen, auch einige von euch im Live-Satsang zu sehen. Habt eine gute Zeit und bis bald. Shanti, Shanti, Shanti Om.